Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Es ist ein Corona-Ritual geworden. An jedem Wochenende spazieren Tausende durch die deutschen Innenstädte mit Transparenten und ohne Mundschutz. Viele laufen mit, weil sie zu wissen glauben, was wirklich läuft. Wer das Virus in die Welt gesetzt hat, wer davon profitiert, wer damit zugrunde gerichtet werden soll. Ignorieren lassen sich die Aufläufe nicht mehr.
Ich war jetzt bei der Corona-Krise sehr viel im Internet. Ich sage Ihnen was, ich habe Sachen gefunden, das glauben's nicht.
Wer das verbreitet, der will sein verschwörungstheoretisches Süppchen kochen, mit dem er offensichtlich bei anderen Gelegenheiten nicht so recht zum Zuge gekommen ist.
Man muss da auch immer so ein bisschen die Größenverhältnisse im Blick halten. Wenn da jetzt ein paar hundert Leute irgendwo demonstrieren und auch die seltsamsten Dinge da propagieren, muss man da jetzt nicht gleich wochenlang in Alarmstimmung verfallen.
Demonstranten in Gera trugen Judensterne zum Protest und verharmlosten so den Holocaust.
Hilft das dann weiter, wenn ich nach jeder Demo sage, da waren 8 lupenreine Nazis, 5 Impfgegner und 7 verzweifelte Eltern von Kita-Kindern?
Wer sind da Verschwörungstheoretiker und wer ist sowieso verloren? Okay, mit denen muss man vielleicht irgendwie keine großen Debatten mehr führen. Dann sind da vielleicht auch Leute, die haben berechtigte Anliegen, die haben irgendwie Probleme mit den Shutdown-Maßnahmen oder haben irgendwie Zweifel an den Zahlen oder haben einfach Fragen. Das sind Leute, mit denen müssen wir uns beschäftigen.
Ha, warum fliegen die Flugzeuge immer genau so hoch, dass du nie genau siehst, ob die Erde eine Kugel ist? Verdammt viele Zufälle, oder?
Da war es, das V-Wort, das ich in der Anmoderation sorgsam gemieden hatte. Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Wie damit umgehen? Belächeln? Beschwichtigen? Bekämpfen? Das ist die Frage dieser Sendung. Darüber diskutieren Roland Imhoff. Er ist Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Universität Mainz. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Verschwörungsmentalitäten. Guten Tag, Herr Imhoff.
Guten Tag.
Und sein Gegenüber ist der Schriftsteller Anselm Neft. Er hat Religionswissenschaft studiert. Von ihm erschien im vergangenen Jahr der Roman Die bessere Geschichte. Das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, hieß Götter, Gurus und Gestörte. Herzlich willkommen, Herr Neft.
Ja, hallo.
Ja, wie umgehen damit, Herr Imhoff? Sie haben das erste Wort.
Also ich glaube prinzipiell, Sie haben Psychologen eingeladen, jetzt kriegen Sie auch die Psychologenantwort. Es gibt kein Patentrezept, es kommt darauf an. Was mir aber wichtig ist, ist diese Verschwörungsnarrative nicht zu pathologisieren, nicht zu glauben, dass da ein Haufen Verrückter durch die Gegend läuft. Und das aus zwei Gründen. Einerseits liegt es in uns allen, Verschwörungen zu vermuten. Und das zum Teil auch aus gutem Grund, weil immer wieder auch in der Menschheitsgeschichte Verschwörungen passieren. Zum anderen verkennt das in meinen Augen den politischen Charakter und nimmt auch nicht notwendigerweise ernst, wie gefährlich solche Narrative werden können, wenn Menschen wie Anders Breivik oder der Attentäter von Hanau dann meinen, von diesem Weltbild zur Tat schreiten zu müssen.
Herr Neft, Ihre Entgegnung, Ihre Ergänzung?
Man sollte noch einen Schritt weiter zurücktreten, als Herr Imhoff es ja auch schon tut, und den Begriff Verschwörungstheorie erstmal hinterfragen, überhaupt die Art, wie wir darüber reden, hinterfragen, weiter differenzieren und versuchen, mehr zu verstehen, anstatt gleich alles wieder besser zu wissen. Denn es geht ja offenbar auch um eine Krise des Vertrauens und eine Krise des Wissens. Und da sollte man ehrlich sein.
Vielen Dank. Da sind wir natürlich gleich beim Punkt, den auch Wissenschaftler besonders lieben, nämlich bei der Definitionsfrage. Verschwörungstheorie ist ein gebräuchliches Wort. Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythos, Ihr Forschungsprojekt, Herr Imhoff, heißt Verschwörungsmentalität. Also wie sollen wir es jetzt nennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt viele Kollegen, die stoßen sich insbesondere an den Begriff der Theorie, weil wir normalerweise einen höheren Formalitätsgrad an Anspruch haben an etwas, was wir in der Wissenschaft als Theorie bezeichnen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, warum sollen wir uns mit der Alltagssprache verwerfen, wenn alle anderen es so nennen? Wo ich tatsächlich ein größeres Problem mit habe, sind die sogenannten Verschwörungsmythen, weil damit passiert etwas, was die Diskussion eigentlich blockiert. Es definiert nämlich in den Begriff direkt die Frage der Akkuratheit. Für mich sind Verschwörungsglauben Überzeugungen oder Narrative die Überzeugung, dass eine kleine Gruppe sich im Hintergrund zu ihrem eigenen Vorteil oder dem Nachteil der Allgemeinheit verschworen hat. Wenn ich in diese Definition schon reinpacke, dass das eine notwendigerweise falsche Annahme ist, verkommt der Begriff zum kompletten Kampfbegriff und wir streiten uns nur darüber, wer wen wann so nennen darf.
Herr Neft, Sie waren früher selbst ein Rechter, wie Sie in einem Zeitartikel vor einigen Jahren geschrieben haben. Sie haben unter anderem Verschwörungsbestseller gelesen. Einer hieß Geheimgesellschaften und ihre Macht. Das war ein verbotenes Buch, das sich aber mehr als 100.000 Mal in Deutschland verkauft haben soll. Wenn Ihnen jemand gesagt hat, Sie sind ein Verschwörungstheoretiker, wie haben Sie dann reagiert?
Zum einen, das Buch hieß Geheimgesellschaft und ihre Macht im 20. Jahrhundert, um auch noch ein bisschen Werbung zu machen. Und das war nicht von vornherein verboten, sondern erst nach 2 Jahren wurde es dann indiziert und vom Markt genommen. Das ist ein sehr kruder und fantasiereicher rechtsesoterischer Mix. Wenn mich jemand Verschwörungstheoretiker genannt hat, was so gut wie nie vorkam, war mir das völlig egal. Ich habe allerdings auch nicht missioniert damit. Das war irgendwie noch mal ein bisschen was anderes, als was wir jetzt nochmal auf Hygienedemos eher beobachten. Also mein Wille damit, so nach außen zu gehen, war nicht so groß. Ich habe das so im kleinen Kreis zelebriert. Aber nochmal zu der Definition, weil das ist ein spannender Punkt, glaube ich. Theorie oder Glaube oder Mythologie. Da müsste man ja mal einfach unterscheiden zwischen Menschen, die über mögliche Verschwörungen spekulieren und sagen, könnte es nicht sein, dass da Bill Gates noch ein bisschen mehr vorhat, als wir jetzt mitbekommen, weil hier wäre ein Indiz und da war ja auch schon das. Da würde ich sagen, ja, das ist ein Spekulieren, und zwar ein plausibles Spekulieren über mögliche, nicht so volksnützliche Machenschaften. Und dann gibt es einen Verschwörungsglauben, und der zeichnet sich dadurch aus, dass ich nicht nur was hinterfrage, sondern eine Gegenwahrheit setze, und zwar als absolut. Die Diskussionen mit solchen Menschen verlaufen dann ähnlich wie mit Zeugen Jehovas. Nämlich, es ist völlig klar, man selber soll bekehrt werden und es gibt keine andere Option. Und auch wenn man widerspricht, dann ist man eben ein Ungläubiger oder ein Schlafschaf oder gehirngewaschen. Und das ist eben dann etwas, was fanatischer Glaube, radikaler Glaube genannt werden kann und eine ganz andere Dynamik hat als ein Spekulieren oder Theoretisieren. Und ich glaube, wir reden fast immer, wenn es dann irgendwie für uns dramatischer oder aufwühlender wird, über Verschwörungsgläubige. Und die verbreiten tatsächlich eher Urban Legends, Gerüchte und ich würde auch sagen Mythen. Ja, das sind große, große Erzählungen, die nicht mehr belegbar oder widerlegbar sind wie eine Theorie. Dazu sind sie zu groß. Also zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung, das ist eine Mythologie, auch wenn ich den schönen Begriff Mythologie dafür eigentlich ungern hergebe.
Herr Imhoff, wo ziehen Sie die Grenze zwischen dem, was Herr Neft gerade hinterfragen genannt hat? Also jetzt bei den Hygienedemos würde man sagen, Menschen, die die Maßnahmen der Regierung, Aussetzung bestimmter Grundrechte und so weiter hinterfragen, die das kritisieren, und denen, die einer Verschwörungstheorie anhängen.
Erstmal glaube ich, dass es wenig Sinn macht, diskrete Grenzen zu ziehen. Menschen unterscheiden sich vermutlich in dem Ausmaß, wie sehr sie geneigt sind, solche Erzählungen zu akzeptieren und nicht. Und das sind eben unterschiedliche Schattierungen von Grau, die kontinuierlich irgendwann an dem Punkt landen, den Herr Neft gerade beschrieben hat, dass man sich nämlich ein bisschen hermetisch einigelt in seiner Weltsicht und jedes Argument, das nicht sein eigenes ist, als Teil der Verschwörung und einer ablenkenden Blendgranate diffamiert. Wichtig ist das Hinterfragen von Motiven und zum Beispiel auch Entscheidungen der Regierung alleine hat natürlich noch überhaupt gar keine Nähe zu einer verschwörungstheoretischen Weltsicht, sondern dazu gehört schon ein bisschen mehr, nämlich die Annahme, nicht nur, dass die Regierung falsch gehandelt hat, sondern dass sie in Wirklichkeit im Unklaren bleibende, unlautere Motive hat, nach denen sie handelt. Und diese Annahme ist häufig nur insinuiert, weil viele von diesen Verschwörungserzählungen funktionieren auf eine Art und Weise, wo nicht klare Belege gefordert werden, sondern vermeintliche Koinzidenzien nebeneinander gestellt werden, wo der naive Betrachter oder die Betrachterin sich aber fragt, kann das denn Zufall sein? Ist das nicht überzufällig, dass jetzt Spahn in den USA war und in den USA auch Bill Gates seinen Firmensitz hat? Da muss ja irgendwie mehr dahinter stecken.
Würden Sie das Wort Glauben benutzen, was Herr Neft ja gerade vorgeschlagen hat?
Das benutze ich zuweilen, ja, tatsächlich. Und das ist auch das, was ich in der psychologischen Fachliteratur dazu gerade durchsetze, Conspiracy Beliefs.
Das Wort naiv in Bezug auf jemanden, der total misstrauisch ist gegenüber der Regierung oder annimmt, es kann kein Zufall sein, dass immer, wenn etwas passiert, auch es jemand nutzt und der steckt dann auch dahinter, finde ich gar nicht so passend. Ich weiß also nicht, ob naiv da das richtige Wort ist. Also spannend.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Mein Gefühl ist, dass es da so eine gewisse Asymmetrie gibt in Form einer Wippe, weil es natürlich die gleichen Personen, die sich als sehr kritisch und skeptisch bezeichnen, gegenüber dem, was sie auf Russia Today lesen, dann nicht den gleichen Skeptizismus walten lassen oder es auf einmal für plausibel halten, was da an mehr oder weniger hanebüchenen Dingen geschrieben steht.
Aber das ist ja spannend. Wenn man jetzt fragt, was sind das für Menschen, die auf die Hygienedemos gehen, da würde ich sagen, das sind sehr unterschiedliche Leute, Männer, Frauen, Jung, Alt, verschiedene Schichten, verschiedene akademische oder Ausbildungshintergründe. Was sie aber eint, ist ein großes Misstrauen gegenüber der Regierung und offiziellen Erzählungen aus Wissenschaft und der Presse und vielleicht auch einfach mal den Wunsch draußen, sich als selbstwirksam und laut und widerständig zu erleben. Spannend wird es ja nicht da, wo Leute sagen, ich zweifle so an der gängigen Erzählung, sondern ich bin mir sicher, dass eine andere Erzählung die richtige ist. Und da ist das, was Sie gerade gesagt haben, für mich so interessant, dass man einerseits ein ganz großes Misstrauen äußert, das weit über das normale Maß an Misstrauen, was man glaubt zu kennen, hinausgeht. Und andererseits eine ganz große Bereitschaft hat zu glauben. Man könnte ja auch viel misstrauischer sein und sagen, warum soll ich Ken Jebsen trauen? Der ist vielleicht ein Reptiloid. Oder warum soll ich meinem eigenen Gehirn trauen? Das liegt vielleicht in einem Tank und wird mit einer Nährlösung bestückt. Warum soll ich glauben, dass die Welt echt ist? Warum soll ich glauben, dass eine Demo was bringt, außer dass mich die neue Weltordnung dokumentiert und dann bald einsperren wird? Aber so ein fundamentales Misstrauen scheint es dann ja doch nicht zu sein.
Das ist eine spannende Frage, die uns auch bewegt, weil was wir in empirischen Untersuchungen dazu finden, ist tatsächlich, genau wie Sie gesagt haben, dass das Misstrauen gegenüber der offiziellen Erzählung eigentlich das Leitmotiv ist. Und welche der vermeintlich alternativen Erzählungen dann befürwortet wird, ist im Zweifel gar nicht so wichtig. Also wir finden in einer publizierten Studie, dass Personen, die glauben, dass Prinzessin Di vom britischen Geheimdienst umgebracht wurde, die gleichen sind, die glauben, dass Prinzessin Di ihren Tod nur vorgetäuscht hat und mit Dodi auf einer einsamen Insel lebt, um den Presserubel zu. Und das Gleiche finden wir in aktuellen Studien, dass diejenigen, die glauben, dass Covid-19 eigentlich nur eine harmlose Grippe ist, diejenigen sind, die glauben, dass es eine Biowaffe ist, die in einem chinesischen Labor entwickelt wurde. Das heißt, zwischen den Erzählungen, die man dann stattdessen vermeintlich akzeptiert, können durchaus logische Widersprüche entstehen. Das Wichtige ist, das Leitmotiv ist, dass wir an der Nase rumgeführt werden und so wie die Mächtigen es sagen, ist es ganz sicher nicht.
Ich möchte da mal was fragen, was in eine etwas andere Richtung geht, Herr Imhoff. Wie ist das eigentlich für Sie als Psychologe, andere Menschen, die ja nicht nur Objekte, sondern genauso auch Subjekte sind wie sie selbst, so zu betrachten, zu durchleuchten, zu analysieren, deren Mentalität offen zu legen und dann zu sagen, ja, da vielleicht naiv, da logische Widersprüche, da irgendwie dies, da irgendwie das. Fühlt sich das auch manchmal anmaßend an?
Zu einem gewissen Grade ist es das natürlich, aber wir haben natürlich den Luxus, dass wir uns ein bisschen dahinter verschanzen können, das immer nur auf einer hohen Aggregationsebene zu betrachten.
Ich weiß schon gar nicht, was eine Aggregationsebene ist.
Wir gucken uns immer nur größere Zusammenhänge an. Wir gucken uns nicht den Einzelfall an. Ich würde mir auch nie eine Ferndiagnose anmaßen, was über den seelischen Gesundheitszustand einer Person von mehr als 2 Meter Entfernung sagen, sondern was wir uns anschauen, sind ja eigentlich sozialwissenschaftliche Tendenzen, ob in der Gesamtheit, über die gesamte Bevölkerung verteilt, Menschen, die A eher zuneigen, die gleichen sind, die auch B eher zuneigen. Das heißt, da gibt es immer natürlich Ausnahmen und Menschen, die sich eben nicht entsprechend diesem allgemeinen Trend, den wir versuchen zu entziffern, verhalten.
Würden Sie auch selber sagen, dass Sie an etwas glauben, dass Sie einen Glauben haben?
Ja, mit Sicherheit. Also das ist ja auch der erste Punkt, den ich angesprochen habe und ich glaube, warum wir so Verschwörungserzählungen nicht pathologisieren sollten, weil es natürlich unterschiedliche Phänomenbereiche gibt, in denen wir alle mehr oder weniger anfällig sind. Ich bin zum Beispiel bis heute nicht überzeugt, ob das mit dem Verfassungsschutz und den NSU-Morden so mit rechten Dingen zuging. Das ist aber im Kern eine, dann doch auch eine Verschwörungsüberzeugung.
Bevor wir jetzt hier in so einen Wir sind alle kleine Sünderlein-Modus kommen, ja, oder glauben wir nicht alle irgendwas, möchte ich einen Punkt ansprechen, der bisher nur am Rande vorkam, der aber doch wichtig ist, nämlich das Verhältnis zwischen Verschwörungsanhängern und Gewalt. Ist es nicht auch ein Radikalisierungsprozess, der da stattfindet und der Gewalt auch legitimiert? Also wenn ich mich immer ohnmächtig gefühlt habe gegenüber den vermeintlich Mächtigen, wenn ich sage, ich durchschaue das jetzt, ja, alle anderen sind noch doof, aber ich durchschaue das und ich wehre mich jetzt, legitimiert das nicht auch Gewalt und ist das nicht das Gefährliche an der Verschwörungstheorie?
Also ich würde Ihnen da recht geben. Ich glaube aber nicht, dass die Ohnmacht der kritische Punkt ist, sondern in dem Moment, wo ich ein verschwörungstheoretisches Weltbild akzeptiere, tue ich ja 2 Dinge. Einerseits sind alle herkömmlichen Verfahren politischer Vermittlung und Interessenausgleichs eigentlich absurd, weil sie ohnehin nur Scharade sind und was wirklich in der Welt passiert, bestimmen die Marionettenspieler im Hintergrund. Das heißt, es hat überhaupt gar keinen Sinn, zu Demonstrationen zu gehen, Petitionen zu unterzeichnen oder wählen zu gehen. Das ist der eine Punkt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dadurch, dass die vermeintlich Herrschenden eigentlich ohnehin nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte sind und sich auch nicht an die Regeln halten, entlasse ich mich selbst so ein bisschen der Bindekraft von Gesetzen und Regeln, weil warum soll ich dann nach den Regeln spielen, wenn niemand anders sich dran hält? Insofern Ist es so? Ja, das würde die empirische Sozialforschung auch sagen, dass es die Gefahr eines Radikalisierungsmotors darin gibt.
Das wird sicherlich auch sogar genutzt. Also rechtsextreme Mobilisierung ist immer Propaganda. Man könnte sagen, dass die Substanz von der rechtsextremen Politik ist einfach Propaganda, also wie das Leo Löwenthal in seinem Buch Falsche Propheten gesagt hat. Nur möchte ich nochmal auf den Punkt von eben mit dem Glauben zurück, weil das sollte nicht so ein banales, wir sind alle kleine Sünderlein werden. Das ist schon ein etwas zentralerer Gedanke, nämlich wenn es um die Frage von Gewalt geht auch. Wenn die eine Seite ein großes Misstrauen gegen die Regierung hat und das auch in einen Glauben geht, der sagt, ich bin überzeugt, dass dunkle Mächte dahinter stecken. Die andere Seite, wenn man das mal so etwas schematisch auseinanderhalten will, glaubt auch, und zwar glaubt an Autoritäten, glaubt an Wissenschaftler. Wir alle können nicht wissen, was da im Robert-Koch-Institut wirklich passiert. Das durchschauen wir nicht. Wir müssen einfach vertrauen. Wir haben Vertrauen und sind auf diese Weise auch Glaubende. Und jetzt kann es sein, dass die eine Seite Gewalt anwendet, aus ihrem fundamentalen Misstrauen heraus. Es kann aber auch sein, dass die andere Seite aufgrund ihres Glaubens sagt, wir müssen diese Abweichler jetzt auch mal zur Not mit Gewalt wieder in die Spur bringen. Zumal ja Herrschaft, Regierung auch immer Gewalt ist. Und darüber mal nachzudenken, was es mit der eigenen Gewalttätigkeit auf sich hat, wenn ich möchte, dass alle so denken wie ich oder dass alle in Reihe und Glied jetzt bitte funktionieren, ist vielleicht auch eine Anregung.
Wer sagt denn, dass alle in Reihe und Glied funktionieren sollen? Da sind wir ja im Kern der Ausgangsfrage, wie darauf reagieren. Ja, belächeln, sich darüber erheben, es analysieren, versuchen faktisch zu widersprechen. Darauf sollten wir auch jetzt mal zu sprechen kommen. Also da müssen wir, glaube ich, auch das Setting unterscheiden, ob es öffentlich ist oder privat. Fangen wir mal mit dem Öffentlichen an. Da habe ich Sie jetzt so verstanden, Herr Neft, Verständnis haben? In dem Sinne, dass ich mich frage, wo bin ich denn selber nicht rational und dann natürlich auf den Punkt komme, dass ich vieles selber gar nicht prüfen kann, sondern auf die Expertise, der Expertise von anderen vertraue.
Nein, das ist ja nicht rational. Glaube ist ja nicht unbedingt immer etwas Irrationales, sondern ist etwas, was mir bleibt gar keine andere Möglichkeit. Ich kann selber jetzt nicht noch ein Virologiestudium dranhängen und dann das Coronavirus selbst erforschen und dann genau wissen, was es damit aussieht. Ich muss das glauben. Das ist aber nicht irrational. Also das wäre jetzt, da fühle ich mich jetzt ein bisschen missverstanden nach dem Motto, wir sind alle irrational, wir sind alle irgendwie Sünderlein. Es geht darum, sich klarzumachen, dass es nicht so sehr um Intellekt geht, sondern um eine Frage der Haltung. Und die hat was mit Vertrauen zu tun, mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeit, mit dem Gefühl, habe ich positive Dinge erlebt, die mich glauben lassen, dass die meisten Leute es schon gut meinen, dass Autoritäten nicht alle böse und durchtrieben sind, oder habe ich das nicht erlebt? Und da spiele ich jetzt den Ball wieder zur Psychologie zurück.
Das ist ein bisschen desillusionierend für mich, weil vieles von dem, was Sie aufzählen, ist tatsächlich das, was empirische Psychologie über die letzten Jahre zusammengetragen hat. Aber wenn jetzt ein psychologischer Laie das alles auch so ohne Daten sagen kann, schmälert das vielleicht den Beitrag, den das Fach leisten kann. Aber genau, das ist es eigentlich. Es ist eine Frage von Trauen und Vertrauen und dem, was ich auch einen epistemischen Gesellschaftsvertrag nennen würde, nämlich genau wie Sie sagen, kann ich nicht die Berechnung des Intergovernmental Panels on Climate Change nachvollziehen und ich kann auch nicht die Berechnung des Herrn Drosten nachvollziehen und ich muss einfach vertrauen. Ich muss auch darauf vertrauen, dass das, was ich in der Qualitätspresse lese, vermutlich wahrer ist als das, was ich auf YouTube. Wenn ich das aufgebe, wenn ich diesen epistemischen Gesellschaftsvertrag kündige, dann bin ich in einem Bereich, wo everything goes. Und ich glaube, als Gesellschaft können wir da kein Interesse daran haben. Ich kann es aber der oder dem Einzelnen, der oder die dieses Vertrauen hat, natürlich auch nicht vorwerfen. Das, was ich machen kann, ist zu ermuntern, nämlich seinen eigenen Skeptizismus ernst zu nehmen und gerne auch nochmal den inneren Popper in sich aktivieren und zu sagen, naja, als allererstes muss ich mich ja fragen, wo ich falsch liege. Und das ist ja auch das, was Wissenschaft so selbstkorrigierend macht, was Wissenschaft aber, das sehen wir auch in der aktuellen Krise, frustrierend macht für viele. Viele haben Bedürfnisse nach Sicherheit. Wir sind alle im Blindflug unterwegs. Kein Mensch weiß, wann die Kinder wieder in der Schule betreut sind oder ein normales Leben führen können. Und deshalb haben wir alle ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit. Die Antwort der Wissenschaft ist immer, wir wissen es nicht genau.
Ja, und was Positives noch zu sagen, wo die Zeit schon sich dem Ende nähert, wäre es vielleicht doch gut, dass wir beide noch sagen,
ja, ich habe noch ein paar Fragen, weil wir die entscheidende titelgebende Frage ja jetzt noch nicht beantwortet haben. Wie reagieren? Also ich habe jetzt verstanden, selbstkritisch sein, ein gewisses Verständnis entwickeln. Wie ist es aber denn mit Widerspruch? Wie ist es mit Präsentation von Fakten oder mit logischer Argumentation? Also das Aufzeigen des Selbstwiderspruchs der Verschwörungstheorien. Halten Sie davon nicht so viel?
Diese ganzen Faktenchecks, die es bei Süddeutsche und Zeit und bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt, die finde ich gut. Das ist das, was zu einer demokratischen Öffentlichkeit gehört, dass man im Austausch bleibt und dann nicht sagt, wir hören jetzt Bakhti gar nicht zu, sondern wir nehmen Professor Bakhtis Ansichten einmal ernst und gucken, was daran stimmen könnte und was nicht. Aber es war ja jetzt die Frage, was kann man in privater und auch politischer Ebene tun? Und wenn es eine Krise des Vertrauens ist und die Leute offensichtlich Gemeinschaft suchen, Bedeutung suchen, Selbstwirksamkeit und Teilhabe suchen, dann sind das vielleicht Dinge, die man weiter ausbauen kann. Und dazu gibt es ja auch noch obendrein Studien, die zeigen, dass wenn das analytische Denken sehr geschult ist und die Selbstwirksamkeitserlebnisse höher sind, Menschen nicht so sehr in radikale Glaubensrichtungen abdriften. Und da kann man beim Bildungssystem ansetzen und da kann man dabei ansetzen, dass unsere Demokratie immer noch besser werden kann. Und dass man da ehrlich ist und die Verfehlungen eingesteht und sagt, ja, wir werden noch demokratischer. Das heißt, das Volk wird noch mehr Teilhabe- und Mitspracherecht haben und muss nicht das ganze Leben arbeiten und dann trotzdem nicht genug Rente haben, zum Beispiel.
Was sagt der Sozialpsychologe zur Wirksamkeit von Faktenchecks?
Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wer der Adressat oder die Adressatin ist. Jemanden, der oder die Verschwörungstheorien mit großer Überzeugung verbreitet, wird sich nicht durch Fakten überzeugen lassen, weil warum sollte diese Person dem ARD-Faktencheck mehr vertrauen als Bill Gates? Mhm. Das heißt, das Gegenüber direkt zu überzeugen, da glaube ich, sollten wir uns nicht zu große Hoffnung machen. Das findet aber, wie Sie richtig sagen, natürlich alles im öffentlichen Raum statt, auf sozialen Medien und sonst wo. Und es gibt eine Menge von Zuschauern, es gibt eine Menge von denjenigen, die wir in der Literatur Fansitter nennen, das heißt, die noch nicht so entschieden sind. Und allein schon um deren Willen lohnt sich der Widerspruch immer.
Zum Abschluss eine Frage zum privaten Rahmen. Das erlebt wahrscheinlich jeder von uns so, dass Menschen, von denen man es eigentlich nie gedacht hätte, plötzlich auf, sagen wir mal, dubiose Quellen verweisen, Verschwörungserzählungen weitergeben. Wie agieren Sie da? Nehmen wir mal an, bei einem an sich gemütlich gedachten Abendessen unter Freunden.
Ich glaube, für eine Beziehung, die einem wichtig ist, lohnt es sich aus meiner Sicht tatsächlich, das ein bisschen auf der Metaebene zu verhandeln, die eigene Unsicherheit durchaus auch zu artikulieren, die eigene Bedürfnis auch nach klaren Antworten und diese Verschwörungsnarrative eben als das einzuordnen, was sie sind, eine vermeintlich klare, einfache Antwort in einer Zeit, wo wir uns alle ein bisschen verunsichert fühlen.
Ich denke, dass das sehr gut ist, auch von sich zu sprechen, wenn es einem wichtig ist, wenn der Kontext das hergibt. Und wenn man nicht zu genervt ist von einem Missionierenden gegenüber. Und dass es ansonsten helfen kann, Fragen zu stellen, sehr genaue Fragen. Also zum Beispiel habe ich neulich mit einem, ich sag mal, Verschwörungsgläubigen diskutiert, der meinte, alles, was im Internet ist, wird kontrolliert und man kann nichts davon glauben. Dann habe ich ihn gefragt, woher er das weiß, wenn alles kontrolliert ist. Hat er geschrieben, er weiß es nicht. Und wenn ein Verschwörungsgläubiger sagt, er weiß es nicht, das ist ein schöner Moment.
Herr Neft, wie haben Sie sich denn selber aus dieser Szene gelöst? Was hat Ihnen da rausgeholfen?
Das klingt jetzt so, als ob ich schwer drogensüchtig gewesen wäre und dann irgendeine Hilfe gebraucht hätte. Das hat sich eher von alleine ergeben und ich denke, das sind so Entwicklungsprozesse, die ich selber gar nicht genau benennen kann, wo ich einfach das Glück hatte, Freunde zu finden, die nicht so bescheuert waren, mein Denken zu entwickeln zu dürfen, mich selber als wirksam zu erleben und Nähe weiter zulassen zu können und aus einer gewissen, sehr misstrauischen Verhärtung herauszukommen. Das sind einfach glückliche Umstände, die sowohl mit meiner Persönlichkeit als auch mit äußeren Faktoren zusammenhängen, die man aber, glaube ich, nicht so ohne weiteres erzeugen kann.
Herr Imhoff, möchten Sie noch was ergänzen?
Ich habe natürlich keine Ego-Perspektive darauf, aber was einzelne Beispiele uns zeigen, ist, dass es für viele Menschen so ist, dass sie manchmal an den Punkt kommen, wo solche verschwörungstheoretischen Bewegungen dann doch in zentralen Werten ihnen widersprechen. Also wir sehen das ja, dass weder links noch rechts so richtig gefeit davor ist, sich so ein Weltbild zu entspannen. Aber viele Menschen, die ursprünglich aus so einem linken Spektrum sozialisiert zu solchen Welterklärungen kommen, die werden dann skeptisch, wenn sich so offener Hass gegenüber anderen da artikuliert, wie zuletzt in der Krise mit den vielen Flüchtenden aus Syrien, die dann merken, Moment mal, ist das denn wirklich das, wofür ich hier angetreten bin? Es ging nur darum, den Mächtigen zu misstrauen, nicht den nicht den ökonomisch ärmsten Kreaturen.
Es kommt darauf an und ich weiß es nicht. Das sind offenbar wichtige Sätze, wichtige Antworten auf die Frage, wie reagieren gegenüber Verschwörungstheoretikern. Es diskutierten der Sozialpsychologe Roland Imhoff, Professor an der Universität Mainz, und der Schriftsteller Anselm Neft. Wir haben diese Sendung am Freitag aufgezeichnet. Ich danke den beiden Diskutanten. Ich danke fürs Zuhören, fürs innere Mitstreiten. Mein Name ist Christiane Florin und hier folgt jetzt die Sendung Kultur heute.